Kann man das Licht noch ausmachen? Es ist ein kleines Problem mit der Helligkeit, aber ich hoffe, das geht so. Das ist meine Stärke. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Predigt. Wir finden den Predigttext in Epheser 2, 14 bis 16. Ich habe darüber am Dies Academicus der STH Basel eine Kurzandacht gehalten. Heute soll daraus eine richtige Predigt werden. Ich bin froh, dass ich etwas mehr Zeit habe, das Thema auszuführen. Den Predigttext finden wir also in Epheser 2, Vers 14 bis 16. Denn er, Jesus Christus, ist unser Friede. Er hat aus den beiden, gemeint hier Juden und Heiden, in Christus, eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. In seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen bestehend, beseitigt, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen, indem er Frieden stiftete und die beiden in einem Leib durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat, mit Gott zu versöhnen. Ich lade ein zum kurzen Gebet. Danke, Herr Jesus Christus, für deinen Frieden, der heute in unserer Mitte ist und ja, auch in unseren Herzen, wenn wir mit dir leben, auch in der Beziehung miteinander. Danke von ganzem Herzen dafür, dass du uns stärkst und auch korrigierst. Amen. Wir sehen hier die Gliederung. Erstens Friede mit Gott durch Jesus Christus. Zweitens Friede mit den Mitmenschen und besonders auch in gegenseitigem Wechsel mit den Mitchristen. Und dann Friede durch den Bau der Gemeinde Jesu. Es ist wichtig, dass wir auch solche Texte genau lesen und beachten, damit wir das, was Jesus uns gebracht hat, heute in dieser Welt, besonders auch in der Gemeinde Jesu, zeugnishaft für die Welt ausleben. Und es ist wichtig, dass wir die ganze Bibel als Wort Gottes nehmen, damit wir eben auch diese zentralen Aspekte der Bibel beachten, nämlich, dass Jesus Christus uns Frieden bringt und das nicht nur persönlich in der Gemeinschaft mit Gott, sondern auch in der gegenseitigen Erbauung. Erstens, Friede mit Gott durch Jesus Christus. Er, Jesus, ist unser Friede. Er hat aus den beiden, es geht hier im Kontext um Juden und Heidenchristen, die im Christus mit Gott versöhnt sind und den gleichen Zugang haben, Vers 18, also ob Heidenchrist oder Judenchrist oder welchen Hintergrund man auch immer mit sich bringt, spielt hier keine Rolle. Es gibt nur einen Zugang zu Gott und damit zum Frieden mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist Jesus Christus. Und das ist das Kreuz Jesu Christi. Durch dieses Kreuz hat Jesus vor allem Frieden mit Gott gebracht, Frieden gestiftet mit Gott in einem Leib, das ist sein Leib zuerst mal, den er hingegeben hat am Kreuz, uns mit Gott zu versöhnen. So schreibt Paulus dann Vers 18, wir haben durch Jesus Christus den gleichen Zugang durch den Heiligen Geist zu dem einen Gott. Es gibt nur einen Gott, der alle Menschen geschaffen hat. Ob Jude oder Nicht-Jude, es gibt nur einen wahren Gott nach der Bibel. Und das ist der Gott, der sich in Jesus Christus den Menschen offenbart hat. Das gleiche Wort Friedenstiften finden wir noch einmal im Neuen Testament, und zwar im Parallelbrief. Ich bin überzeugt, dass Paulus den Kolosserbrief gleich im Anschluss an den Epheserbrief geschrieben hat. Man muss die zwei zusammenlesen als gegenseitige Ergänzung. So wurden sie auch damals sicher gelesen. Das heißt, nebeneinander und nacheinander wurden sie gelesen als gegenseitige Ergänzung. Und im Kolosser 1 erscheint dieser Ausdruck noch einmal. Er hat Frieden gestiftet durch das Blut seines Kreuzes. Ihr, und Paulus spricht hier speziell die Heidenchristen an, also die nicht-jüdischen Hintergrund haben, sagt, eins wart ihr fremd, entfremdet, Epheser 2 ab Vers 11, 12, entfremdet dem Bund Israels oder den Bündnissen, heißt es in der Mehrzahl, den Bündnissen, die Gott mit den Vätern Israels gestiftet hat. Eins waren sie nicht eingeschlossen und sie waren nicht Teilhaber der Verheißungen, und das heißt in Epheser 2, ihr wart, wörtlich heißt, kann man übersetzen, Atheisten, ohne Gott in der Welt. Atheoi, griechisch. Heißt wörtlich also ohne Gott, Atheisten, nicht in dem Sinn, dass sie nicht an Götter geglaubt haben, aber sie kannten den einen wahren Gott nicht und sie waren ohne Christus in der Welt. Ohne Christus, auch ohne Gott. Das, was Jesus sehr deutlich betont hat, wenn ihr an den Vater glaubt, dann glaubt ihr auch an mich. Und wer an mich glaubt, glaubt an den, der mich gesandt hat, nämlich der einzig wahre Gott. Und er, so schreibt Paulus hier, er hat uns durch das Kreuz mit Gott versöhnt, ihr, die einst Heiden wart, und dazu gehöre ich auch, von der Abstammung her, nicht Jude, ihr wart ohne Hoffnung in der Welt. Und in Christus seid ihr mit hineingenommen worden, diese Hoffnung, in diese Verheißung, in diese Bündnisse, all das ganze Heil, was Gott Israel versprochen hat. Ich sag mal, abgesehen von der Landverheißung und so weiter. Darüber will ich jetzt nicht reden, das ist jetzt nicht das Thema, aber grundsätzlich sind die Heiden mit hineingenommen worden in diese Verheißungen. Das ist ein sehr, sehr zentrales Thema im Römerbrief. Römer 5, wo Paulus zusammenfasst. Im ganzen Römer Kapitel 5 geht es um den Standpunkt, den wir in Jesus Christus Gott gegenüber und der Sünde gegenüber nun haben. Und da heißt am Anfang, nachdem oder weil wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, heißt gerechtfertigt, mit Gott versöhnt, weil Jesus Christus unsere Sünden ans Kreuz getragen hat. Das ist ein Thema in Römer 3 von 21 bis 26. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden ohne Verdienst gerecht, geschenkweise durch den Glauben an Jesus Christus aufgrund seiner Gnade. Weil Gott unsere Sündenschuld auf Jesus gelegt hat am Kreuz. 3 Stunden lang war es finster. Wahrscheinlich nicht nur über dem Land Israel. Problem ist, dass Land und Erde das gleiche Wort ist im Hebräischen und im Griechischen. Das heißt wahrscheinlich über dem ganzen Erdkreis. Und speziell auch über dem Land. Gottes Gericht lag da auf Jesus. Über meine Sünden. Nicht nur über die Sünden der Israeliten. Über meine Sünden und über deine Sünden. Und über die Sünden aller Menschen. Das haben wir jetzt gesagt, seit Mitte November 8 Milliarden, nur jetzt. Also, das ist nicht wenig. Und wichtig ist, dass jeder das persönlich begreift. Er ist mein Friede. Jesus Christus ist mein Friede. Er hat den Schuldbrief ans Kreuz genagelt, der gegen uns ausgestellt war. Kolosser 2, Vers 4. Den gibt es also nicht mehr. wenn Jesus mein Leben gekommen ist, als Retter und als Richter, dann gibt es diesen Schuldbrief in meinem Leben nicht mehr. Das ist die beste Botschaft der Welt, die es je zu verkündigen gab. Ich habe Frieden mit dem einzig wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der seinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt hat, um unsere Sündenschuld wegzunehmen. Und Paulus betont dann weiter im Römer 5, wenn schon Gott seine Liebe uns erwiesen hat, als wir noch Sünder waren, als wir noch gottlos waren, nicht nach Gott gefragt haben, wie viel mehr wird er uns freimachen von seinem Zorngericht, jetzt, wo wir uns Jesus Christus zugewandt haben? Hast du diese Gewissheit? Wenn nicht, Gott bietet sie dir an. Suche auch gerne das seelsorgerliche Gespräch. Gott bietet uns diese Gewissheit an. Und diese Grundlage ist Voraussetzung, damit wir den Frieden Christi in der Gemeinschaft ausleben können. Ist die Voraussetzung. Wenn Menschen nicht Frieden im Herzen haben mit Gott, wird schwer sein, obwohl man manchmal den Eindruck haben, dass Nicht-Christen vielleicht auch etwas mehr im Frieden leben als Christen. Aber es soll nicht so sein. Soll nicht so sein. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Friede mit den Mitmenschen oder besonders auch mit den Mitchristen. Das heißt, der Friede soll zu allen Menschen gehen, aber manche, das zeigt uns Jesus, das zeigt uns Paulus, manche wollen diesen Frieden nicht annehmen. Dann ist es halt eine einseitige Beziehung. Bei Christen sollte das grundsätzlich anders sein, weil beide Seiten in diesem Frieden leben. Leben wir echt im Frieden in der Gemeinschaft. Er ist unser Friede, Christus. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Was für eine Zwischenwand der Umzäunung ist hier gemeint? Nun, das sind zwei Ausdrücke, die ich jetzt separat betrachten möchte. Wir befinden uns hier in Jerusalem beim Tempelberg und blicken auf den Tempelberg. Wir sehen das Tempelhaus im Hintergrund, hier vorne die königlichen Hallen. Hier leider sehr schwach, aber wenn wir hinten schauen, wo es etwas heller ist, das Tempelhaus, und vorher ist eine Mauer, eine niedrige Mauer, etwa 1,30 Meter hoch gewesen. Und dort gab es überall so kleine Tore. Sorek heißt diese Wand hier, Sorek, auf dem Tempelberg. Hier habe ich es geschrieben, 1,30 Meter hoch, also hier, diese hier, und das ist hier vorher der Vorhof der Heiden. Das heißt, die Heiden durften bis zu dieser Mauer gehen. Das heißt, ein Nichtbeschnittener. Juden durften natürlich weitergehen, auch die Frauen, aber wer nicht Jude war, nicht beschnitten, durfte nicht weitergehen. Und zwar, wer in Israel Museum gewesen ist, hat sehr wahrscheinlich diesen Stein dort gesehen. Und so Steine waren dort aufgestellt. Das ist einer dieser Steine. Ich meine, es Josephus sagt 13. Tore gab es dort, griechisch, lateinisch, aufgeschrieben. Was steht da? Hier die Übersetzung. Es ist einem Fremdstämmigen verboten, diese Schranke zu durchbrechen, sonst folgt die Todesstrafe. Also wer weitergeht als Nichtjude, und dazu gehören zu den Fremdstämmigen grundsätzlich auch die Samariter oder Samaritaner, sie heißen Kuti in der Mishnah, das heißt auf Neuhebräisch so viel wie Sektierer, Abweichler, Also sie gehören auch grundsätzlich dazu. Josephus schreibt über diese Mauer an zwei Stellen etwas genauer. Auch hier sagt er, dass kein Andersstämmiger in das Heilige hineingehen dürfe, weil eben sonst die Todesstrafe droht. Und dann haben wir noch einen zweiten Ausdruck. Also wenn Paulus von der Zwischenwand spricht, dann meint, hat er im Hinterkopf ganz sicher diese Zwischenwand. Kommt dann noch darauf zurück. Und dann spricht er von der Umzäunung. Das ist ein Mischna-Ausdruck, nicht nur ein Mischna-Ausdruck, aber unter anderem ein Mischna-Ausdruck im Traktat Avot. Avot heißt Väter. Ist zweimal von dem Zaun die Rede, wonach die Überlieferung ein Zaun ist, um die Tora. Das heißt, vor allem die mündliche Überlieferung, die im Neuen Testament auch ein Thema ist, Matthäus 15, Markus 7, die wurde auf Mose zurückgeführt. Mose hat sie dann mündlich dem Josua weitergegeben, Josua dem Propheten und die Propheten dann der großen Synagoge, und so ist die mündliche Überlieferung weitergegangen. Schlussendlich hat sie eine Niederschrift bekommen in der Mishnah und im Talmud. Und diese Überlieferung ist ein Zaun um die Tora. Und besonders werden hier in Aristias Brief, die Reinheitsvorschriften genannt. Also kommen wir nochmals auf den Tempel zurück. Es ging auch hier um Reinheitsvorschriften, nämlich dass die Heiden ohne Beschneidung unrein sind. Und dann denken wir, hier überall waren Bäder, rituelle Reinigungsbäder, das heißt, man musste sich durch und durch rituell reinigen, um überhaupt auch als Jude hineingehen zu dürfen. Und dann kommen noch die Reinheitsvorschriften im persönlichen Umgang mit dem Essen und so weiter, was eine Beziehung zwischen Heiden und Juden im engeren Sinn unmöglich machte. Ein Jude wäre nicht unter das Dach eines Heiden gegangen und schon gar nicht hätte sich zum Essen einladen lassen. Wir kennen diese Problematik aus Apostelgeschichte 10 zum Beispiel, wo Petrus zuerst mal eine Vision haben musste, das heißt, der Herr Jesus ist ihm erschienen und hat gesagt, was ich gereinigt habe, das halte du nicht für unrein. Und es geht um das Essen, aber es geht auch um Menschen. Petrus sollte zum Cornelius gehen. Und Jesus sagt, wenn ich diese Menschen gereinigt habe, nicht nur das Essen, durch sein Opfer hat Jesus auch alles gereinigt. Das heißt, unseren Zugang auch zum Essen hat er gereinigt. Und darum betont Paulus in Titus, im Titusbrief sagt, den Reinen ist alles rein. Es gibt also diese Unterscheidung zwischen unreinem und reinem Essen in dem Sinn nicht mehr durch Christus. Den Unreinen aber ist alles unrein. Das heißt, es kommt schlussendlich darauf an, dass wir im Herzen gereinigt sind durch Jesus Christus. Und das hat dann nicht nur eine Auswirkung in unserer Beziehung zu Gott, sondern auch im Zwischen menschlichen Bereich und im christlichen Bereich, also in der Beziehung als Christen, als Gläubige untereinander. Nur noch eine Frage, Paulus schreibt hier, in seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen bestehe, beseitigt. Was sind das für Gebote? Satzungen heißt übrigens Dogmata auf Griechisch, also Dogmen. Ist aber keine, also biblische Glaubenslehre jetzt gemeint, sondern eben Satzungen, da geht es um die Reinheitsvorschriften. Da geht es hier genau darum. Es geht nicht darum, dass die 10 Gebote durch Christus aufgehoben sind. Gar nicht. Das wäre ein völliges Missverständnis. Also der ethische Wille Gottes ist grundsätzlich gleich geblieben. Die 10 Gebote werden im Neuen Testament durch und durch bestätigt. Der ethische Wille Gottes ist gleich, aber die kultischen Bestimmungen sind anders geworden. Die Reinheitsvorschriften, die äußeren Reinheitsvorschriften. Der Hebräerbrief betont, sagt, dass diese Reinheitsvorschriften galten, bis eine bessere Ordnung kam. Und diese bessere Ordnung ist durch Jesus Christus gekommen. Das heißt, und das hat ganz große Auswirkungen in unserer zwischenmenschlichen Beziehung, dürfen wir nicht unterschätzen. Das heißt, meine Reinigung suche ich in Jesus Christus und nicht in äußeren religiösen Zeremonien. Meine Reinigung suche ich, finde ich in Jesus Christus und nicht in äußeren religiösen Zeremonien. Und es ist wichtig, dass wir uns abwenden von einer Hinwendung seiner Religiosität. Religiosität kann sehr zerstörerisch sein in der zwischenmenschlichen Beziehung. Jeder will frommer sein als der andere vor Gott und Menschen. Das sehen wir ja in den Evangelien, Matthäus 6 zum Beispiel. Jesus sagt, die machen das nur zum Schein vor den Menschen. Wir wenden uns von solcher Religiosität ab und wenden uns Jesus zu und damit seinem Frieden. Noch ein kleiner Rückblick. Paulus schreibt ja den Epheserbrief an die Epheser zuerst, offensichtlich. Nicht nur an die Epheser, ich denke auch an die Laodicea und Kolosser und Hierapolis und so weiter. Die haben den sicher auch gelesen, auch den Kolosserbrief. Aber Paulus war mit einem Mann aus Ephesus, mit Trophimus, war er in Jerusalem und ihn wollten sie gesehen haben auf dem Tempelberg. Also im Tempel, dass Paulus einen Heiden zum Tempel geführt hat. Und da kann Paulus nun anknüpfen und er kennt also aus eigener Erfahrung diese Problematik vom Tempelberg, von dieser Trennmauer. Und die Epheser haben das sicher mitbekommen. Einer von uns sollte auf dem Tempel gewesen sein, das war falsch, war ein falscher Vorwurf. Paulus hat diese Gebote schon respektiert. Es war also ein falscher Vorwurf, aber Paulus, das führte dahin, dass Paulus gefangen genommen wurde und schlussendlich nach Rom als Gefangener gebracht wurde. Jesus hat uns Frieden gebracht. Und so schreibt Paulus in Philipper 4, Vers 5, eure Nachgiebigkeit soll allen Menschen bekannt werden. Also das ist das Gegenteil von Rechthaberei. Es ist für mich auch viel, viel, was soll ich sagen, viel natürlicher, auf meine Rechthaberei zu bestehen, als mich als nachgiebig allen Menschen gegenüber, nicht nur den Gläubigen, zu erweisen. Aber es geht mir nicht darum, dass wir plötzlich sagen, ach, das Böse ist auch nicht so schlimm. Da müssen wir sorgfältig unterscheiden. Paulus schreibt, der gleiche Paulus im Galater 2, Vers 5, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, da haben wir auch nicht eine Stunde lang in Unterordnung nachgegeben. Hier geht es im Kontext darum, dass gewisse Judenchristen, die Heidenchristen zwingen wollten, sich beschneiden zu lassen. Sie sagten, das sind keine echten Christen, wenn sie nicht beschnitten sind. Dann können wir auch nicht mit ihnen zusammen essen. Und Paulus ging schon ziemlich klar hier vor, dagegen. Weil er wusste, das ist nicht der Friede, den Christus gebracht hat. Der wird hier zerstört. Er musste selbst mit einem Petrus schimpfen. Einem der großen Apostel, könnt ihr nachlesen, Galater 2, dann ab Vers 11. Paulus sogar mit Petrus schimpfen musste und sagt, du handelst da nicht recht, wenn du nicht mehr mit den Heidenchristen essen tust. Die Leute waren von Jakobus in Jerusalem gekommen, hat ja gesagt, Jakobus hat uns zu euch geschickt, ihr dürft das nicht. Aber Jakobus schreibt dann später, nach dem Apostelkonzil, sie haben sie nicht geschickt. Sie haben sich nur auf uns berufen, aber es war falsch. Also es geht nicht darum, dass wir hier einfach sagen, dass Sünde nicht mehr Sünde ist. Sünde ist und bleibt immer Sünde, weil Sünde immer in der Beziehung zu Gott bestimmt wird. Das heißt, alles, was die Beziehung zu Gott nicht verträgt, ist Zielverfehlung, ist Sünde. Und ich kann das nicht ändern, weil Gott sich nicht ändert. Es ist immer der gleiche Zugang zu Gott und den haben wir durch Jesus Christus. Und Jesus ist den Weg des Friedens gegangen. Das heißt, am Kreuz hat er Frieden gestiftet und durch ihn empfangen wir Frieden. Und diese Gesinnung, schreibt Paulus in Philipper 2, soll nun auch uns prägen. Indem wir dieselbe Gesinnung haben, dieselbe Liebe, einmütig eines Sinnes, nichts aus Eigennutz und eitler Ruhmsucht tun, sondern dass ihr in Demut, Demut heißt griechisch wörtlich eine niedrige Gesinnung, heißt nicht, dass ich mich selbst klein mache, indem ich sage, ich bin nichts, bin nichts wert. Das ist keine echte Demut. Eine solche Scheindemut nimmt sich viel zu wichtig, würde ich sagen. Dreht sich viel zu sehr um sich selbst. Die echte Demut anerkennt die guten Gaben Gottes. Niedrige Gesinnung. Einer den anderen höher achtet als sich selbst. Das ist die Gesinnung, die in Christus war. Er ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz für seine Feinde. So hat Jesus Frieden gestiftet. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der hängt eng damit zusammen. Friede durch den Bau der Gemeinde Jesu. Er hat Frieden gestiftet, Jesus, und hat die beiden in einem Leib durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat, mit Gott versöhnt. Indem Menschen mit Gott versöhnt werden, werden sie auch miteinander versöhnt. Ist logisch. Du mit Gott versöhnt bist, ich mit Gott versöhnt bin, du hast Frieden im Herzen mit Gott, ich habe Frieden im Herzen mit Gott, dann haben wir auch Frieden miteinander. Natürlich können wir manchmal unterschiedliche Charaktere haben und er ist mir nicht so sympathisch und so weiter und so fort und mit dem habe ich mehr Probleme. Das ist alles menschlich. Oder nicht? Bei euch nicht, ne? Meistens ist das sehr menschlich, dass wir nicht mit allen gleich gut zurechtkommen und so weiter, auch im christlichen Bereich. Und gleichwohl gibt es nur einen Leib Christi, der gestorben ist, und es gibt heute auch nur einen Leib Christi in der Gemeinde. Und vielleicht soll ich sagen, leider sind wir nicht die Einzigen. Ja, Gott sei Dank sind wir nicht die Einzigen. Alle, die Christus als Haupt haben, gehören zu seinem Leib. Umgekehrt gilt, hat man nicht Christus als Haupt, gehört man auch nicht zu seinem Leib. Aber es ist nicht meine Sache, die zu verurteilen. Aber das ist biblisch, was Paulus betont. Lesen wir mal 1. Korinther 12, 12 und 13. Christus als Haupt, wir als Glieder, und das ist der Christus. Also ohne Haupt gibt es auch keinen Leib Christi. Ist auch klar. Wie Jesus Christus Frieden gestiftet hat, so ist es unsere Aufgabe, Frieden zu stiften. Jesus sagt, selig sind oder glücklich, wie auch immer wir übersetzen wollen, zu beneiden, können wir sagen. Die Friedenstifter. Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Sohn Gottes heißt, ich habe das Wesen Gottes in mir. Ich verweise mit meiner Aktivität auf Gott. Gott hat Frieden gestiftet, ich stifte auch Frieden, wie Gott das tut. Und im Kolosserbrief schreibt Paulus zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als Heilige und Geliebte. Was? Anziehen heißt Jesus anziehen. Immer mehr. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und zu allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und nun folgt meine Übersetzung, eine möglichst wörtliche Übersetzung. Und der Friede des Christus sei ein Schiedsrichter in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Und der Friede des Christus sei ein Schiedsrichter des Herzens. Heute Abend, komme jetzt gerade spontan in den Sinn, fängt die Fußball-Weltmeisterschaft an. Und jetzt, wenn es da keinen Schiedsrichter gäbe, zwischen, ich glaube, Katar und Ecuador, oder wie auch immer, wenn es da keinen Schiedsrichter gäbe, wäre es ein friedsames Spiel, nicht? Bis am Schluss. Das heißt, es braucht einen Schiedsrichter, der sagt, ist das Tor jetzt nicht Tor und so weiter. Alle Diskussionen ausgeschlossen. Leider nicht, aber grundsätzlich. Paulus sagt hier, der Friede Christi ist der Schiedsrichter. Der entscheidet, wie du handelst. Wenn der Joachim mich kränkt, soll es mal passieren, dann entscheidet der Friede Christi in mir, hoffentlich. In meiner Reaktion. Ich überlege, wie kann ich dazu beitragen, dass er erbaut wird, geistlich erbaut wird, gestärkt wird, diesen Frieden erleben kann. Und ja, und es sind ja oft auch Menschen, die irgendwie den Frieden auch suchen, mit denen wir Probleme haben. Die vielleicht auch nicht sich selbst annehmen können und unzufrieden sind mit sich selbst. Und dann ja, hat man den Eindruck, sie sind mit mir nicht unzufrieden. Das führt dazu, dass wir auch die Heidenchristen mit auferbaut werden und dass jeder Bau, sprich Paulus hier wörtlich sagt, spricht im letzten Vers von jedem Bau, das heißt in der Gemeinde Hole wird gebaut, in anderen Gemeinden Basel wird gebaut, in Südamerika wird gebaut, in Afrika und so weiter wird Gemeinde gebaut und alles wächst zu einer Behausung Gottes. Ich habe noch nachgeschaut, das Wort Behausung, das hier erscheint nur noch einmal im Neuen Testament der Offenbarung, da ist von der Behausung der Dämonen die Rede. Also die Hure Babylons ist eine Behausung der Dämonen. Die Gemeinde Jesu ist eine Behausung Gottes in Christus Jesus. Ja, da gilt eben, was Jesus sagt, der Größte unter euch soll aller Knecht sein. Ihr sollt nicht so herrschen wie die Menschen der Welt. Oder Epheser 4, Vers 15, 16, lasst uns aber in Liebe die Wahrheit reden oder wahrhaftig sein, können wir übersetzen, und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus, aus Christus heraus wird der ganze Leib gut zusammengefügt, wie unsere Sehnen und zusammenbinden und so weiter, und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung. Darreichung heißt Epichoregia im Griechischen, Choros ist der Chor oder der Reigentanz und so weiter, und Ago führen. Also wie ein Chorführer das ganze Konzert zusammenführt, das ist hier das Bild, durch die verschiedenen Dienste. Also wenn wir uns mal diese Gemeinde hier als Konzert vorstellen, der eine hat eine Geige und der andere eine Posaune oder ich weiß nicht, alles was auch immer, und alles muss harmonisieren, schlussendlich mit verschiedenen Klängen. So der Leib Christi. weil wir mit Christus verbunden sind. Mit anderen Worten, je mehr wir mit Christus verbunden sind, wenn wir das ernst nehmen, heißt das, je mehr wir mit Christus verbunden sind, desto mehr sind wir auch miteinander verbunden. Und so wirkt das Wachstum des Leibes zu seiner Erbauung, seiner selbst in Liebe. Überhaupt, lies mal das Kapitel oder den Epheserbrief, wie oft in Liebe steht. In Liebe. Alles unmöglich ohne Liebe. Auch Römer 15 weist darauf hin, seid einander gleichgesinnt, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu seiner Verherrlichung, zur Verherrlichung Gottes, oder statt aufnehmen können wir auch übersetzen mit annehmen. Aufnehmen, annehmen. Setzt voraus, dass ich mich selbst in Christus annehmen kann. Dann kann ich auch besser die anderen annehmen, zur Verherrlichung Gottes. Übrigens noch ein kurzes Wort. Wir hatten über den aaronitischen Segen gehört, einleitend über das Angesicht Gottes. Angesicht heißt Panim, auf Hebräisch heißt Zuwendung. Und diese Zuwendung Gottes findet statt in der Bibel durch Jesus Christus. Jesus ist das Angesicht Gottes. 2. Korinther 4, Vers 6. Und durch Jesus leuchtet Gott in uns auf. Der Kolosserbrief, beziehungsweise Paulus im Kolosserbrief, schreibt zweimal, es gefiel der Gottheit, in Jesus Christus zu wohnen, und zwar leibhaftig. Jesus ist Gott in Person. Und durch Jesus wird Gott sichtbar und wendet er sich, sein Angesicht uns zu. Und durch mich auch zu den Mitmenschen und zu den Mitgläubigen. So werden wir erbaut und wachsen zu einem Gebäude. Wenn Israel Jerusalem gewesen ist, der sieht noch die großen Steine vom Tempelberg aus der Zeit von Herodes. Der größte war damals über 20 Meter lang, der größte, der bis heute vorhanden ist, über 12 Meter lang. Große Steine, und die mussten poliert werden, poliert. Sonst wäre das Gebäude nicht stabil gewesen. Und so dürfen wir auch poliert werden, immer wieder in der Beziehung miteinander. Und es ist natürlich einfacher, wenn ich versuche, euch zu polieren, dass ihr zu mir passt, als wenn ich anfange, mich polieren zu lassen. Ich kann es ja auch schlecht selbst tun, aber Christus in mir, Christus in mir. Er ist unser Friede. Er hat aus beiden Juden, Heiden, Christen hier eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. In seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzung bestehend, hier in Reinheitsvorschriften und so weiter, beseitigt, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu machen, zu einem einzigen neuen Menschen zu machen, indem er Frieden stiftete und die beiden in einem Leib durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat, mit Gott zu versöhnen. Und dann schreibt Paulus weiter den ehemaligen Heidenchristen, so seid ihr nun nicht mehr Fremde oder Gäste und Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, indem ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Jesus Christus, Christus Jesus ist, auferbaut werden. Also, Jesus ist der Eckstein vom Fundament, das ist hier gemeint. Wird in den Übersetzungen nicht immer so deutlich. Dessen Eckstein Christus ist. Vom Fundament der wichtigste Stein, der dem Ganzen die Ausrichtung und die Stabilität gibt. Die Ausrichtung und die Stabilität. Und dieses Fundament haben die Apostel gelegt durch die Verkündigung, durch die Lehre, die wir im Neuen Testament haben. Das ist das Fundament. Und darauf wird Gemeinde Jesu gebaut. In Liebe, in Demut, in der Nachfolge. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Jesus hat Frieden mit Gott gebracht. Die Voraussetzung, dass wir den echten Frieden ausleben können. Das ist auch die Voraussetzung für den Frieden der Welt. Überhaupt, dass Friede möglich ist. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Friede vollumfänglich umgesetzt. Friede mit Mitmenschen und besonders auch mit Mitchristen. Und Friede durch den Bau der Gemeinde Jesu. Da sind wir alle unterwegs. Und ich glaube und hoffe, dass wir alle bereit sind, immer wieder neu unsere Herzen zu öffnen. Wie Paulus sagt, ich habe mein Herz weit gemacht für euch, schreibt er den Korinthern. In aller biblischen Klarheit und gerade wegen der biblischen Klarheit einfach auch diese Aspekte im Umgang miteinander zu beachten. Wir beten. Herr Jesus, so danke ich dir ganz herzlich, dass du uns den wahren Frieden gebracht hast. Und lass uns ja immer mehr geprägt werden durch deinen Geist, durch dein Wesen, durch deine Gegenwart. Amen.